Wir hören auf Gottes Wort aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung und lesen heute Morgen miteinander aus Offenbarung 11, die Verse 15 bis 19. Offenbarung 11, 15 bis 19. Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Nach dem Gebet wollen wir unseren Gott ehren mit einigen Liedstrophen aus Lied Nummer 5 in unserem grünen Liederbuch. Großer Gott, wir loben dich. Wir wollen die Strophen 1 bis 3 miteinander singen. Und ich bitte Sie, zum Gebet und zum Lied aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir heute Morgen hier zusammengekommen und dürfen in seinem Namen in deine Gegenwart treten, an den Thron der Gnade, damit wir Hilfe finden zum rechten Zeitpunkt und dich anbeten und dich ehren und dich rühmen können, dich, den allein wahrhaftigen, allmächtigen und barmherzigen Gott. Wir danken dir für dieses Wort Gottes, das wir gehört haben an diesem Morgen. Danken dir, dass es uns kleine Menschen den großen, weiten Horizont deiner geplanten Geschichte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hineinstellt. Und dass es unseren aufgescheuchten Seelen Frieden geben kann, im Wissen um dich, unseren Gott, und deine Planungen und deine Festsetzungen und deine ewig gültigen Maßgaben. Wir danken dir dafür. Gut, dass du uns kennst, auch an diesem Morgen, dass du weißt, was uns bewegt, was die vergangenen Tage uns beschäftigt hat, mit welcher Freude, welchem Glück, welcher Gelassenheit, welcher Last, welcher Not, welcher Sorge wir heute Morgen hier ankommen. Wir sind zusammengekommen, um dir zu begegnen, dir die Ehre zu geben. Und erleben doch immer wieder das Wunder, dass du uns begegnest. Dass du uns segnest, dass du uns dein Wort schenkst, dass du uns mit Trost, Reinigung, Orientierung und Hilfe viel Gutes tust. Tu's auch heute. Und tu's insbesondere, wenn wir auch auf die Auslegung deines Wortes hören. Segne Rainer Wörz für seinen Dienst an diesem Vormittag. Und dann bitten wir nicht nur für uns, sondern bitten für deine Gemeinde auf dieser Erde, wo auch immer sie sich sammelt, in welcher Lage sie ist, klein, groß, schwierig, einfach. Und schließen uns mit unserem kleinen irdischen Gottesdienst an deinen Gottesdienst, der vor dir schon stattfindet. Vor dir, dem, der auf dem Thron sitzt, dem Sohn, im Geist, mit diesen Ältesten, die dich anbeten und dir dem Allmächtigen Dank sagen. Und wenn wir so vor dir stehen, dann dürfen wir dir nicht nur unser Land bringen und die Verantwortlichen unseres Landes und dich um Gnade bitten für unser Land und unser Volk. Gnade bitten auch darum, dass Evangelium durchdringt und in Kopf und Herz ankommt, auch gerade in der jungen Generation, vielleicht auch hier bei uns am kommenden Samstag. sondern wir bitten dich auch ganz besonders für dein Volk. Herr, wir bitten dich um deine Gnade und Barmherzigkeit in dem ganzen Wirrwarr, all dem Angst und Schrecken und der ganzen Not. Und du weißt, wie viele von uns auch ganz bewusst jetzt Namen nennen aus deinem Volk und auch aus den messianischen Gemeinden deines Volkes, auch von Soldaten aus deinem Volk, die jetzt in ganz großer Not und Schwierigkeiten und Angst sind. Du bist der barmherzige Gott. Dir rutscht nichts durch. Und wir bitten dich um deine Führung, dein Erbarmen, deine Gnade für dein Volk. Hab herzlichen Dank, dass du hier bist, dass wir dich ehren dürfen, dass wir es so gut haben, dass wir deinen Namen kennen und dass du uns deinen Namen offenbart hast, den Namen über alle Namen, deinen wunderbaren Jesus-Namen, Herr Jesus Christus. Wir beten dich an. Wirke du in unserer Mitte zu deiner Ehre. Amen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Nachricht vor einigen Wochen beachtet haben. Da hieß es, amerikanische Fernsehsender bereiten sich auf das Kommen des Messias vor. Zwei evangelikale Fernsehsender verstärken ihre Präsenz in Israel. Da ging es also darum, dass die zwei großen evangelikalen Fernsehstationen der USA, die eine heißt Daystar, die andere Trinity Broadcasting Network, dass sie in Israel auf keinen Fall versäumen wollen, wenn der Messias wiederkommt, im Ölberg. Und deswegen haben sie Live-Kameras aufgestellt. Ein bisschen ein Witz, gell, an und für sich, wahrscheinlich, wenn die es wirklich ernst meinen, das, davon gehe ich jetzt mal aus, dann dürften sie ja zu diesem Zeitpunkt selber gar nicht mehr da sein, wenn ihre Kameras dann endlich die Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg übertragen. Auch unser heutiges Thema hat es mit der Wiederkunft Jesu Christi zu tun, der Errichtung des Königreichs, des messianischen Königreichs, aber es ist sozusagen nur die Ouvertüre zum eigentlichen Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, denn zur Zeit der siebten Posaune, die dann im Himmel geblasen wird von einem Engel, zur Zeit der siebten Posaune, da wird der Herr Jesus zunächst einmal seine Regentschaft im Himmel antreten und erst einige Jahre später auf Erden. Da der letzte Gottesdienst über die Offenbarung ein paar Wochen herliegt, muss ich Sie wieder mit auf die Spur nehmen. Wir sind immer noch bei den Posaunen. Sechs von sieben Posaunen sind inzwischen jedenfalls bei uns in der Verkündigung, in Realität noch nicht, aber sechs von sieben Posaunen sind bei uns schon geblasen worden und sie sind gleichsam Alarm und Weckrufe und signalisieren, der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Und das Ende der Welt, wie wir sie heute kennen, bringt er dann auch mit sich. Und wir haben zwischen der sechsten und siebten Posaune ja so einen Einschub gehabt in der Offenbarung. Das ist gern so, dass bei den sieben Siegeln so, dass zwischen dem sechsten und siebten Siegel ein Einschub war. Das ist bei den sieben Posaunen so, dass zwischen der sechsten und siebten Posaune ein Einschub war. Und das wird auch bei den Zornschalen so sein. Und so haben wir zwei Einschübe beachtet in Offenbarung 10. Da war dieser mächtige Engel mit der Botschaft der Vollendung des Geheimnisses Gottes. Können Sie sich noch erinnern? Das war die Gemeinde Gottes, die der Herr vollendet, mitten in stürmester Zeit und trotz und gerade auch mit den widrigen Verhältnissen, die dann sein werden. Und das haben wir das letzte Mal betrachtet, das war in Offenbarung 11, das Auftreten dieser zwei seltsamen Zeugen mit ihrem Ruf zur Umkehr in der Endzeit vor der Drangsal Jakobs in Israel. Sie haben eine große Botschaft an das Volk, komm zur Arche Jesus. Bald kommt die endzeitliche Sinnflut, die Drangsal Jakobs, und es gibt nur einen wirklichen Rettungsort, das ist Jesus. Er ist der Messias Israels und der kommende Weltenherr. Und ich erinnere gerne nochmal daran, dass es das Blasen der Posaunen oder auch Trompeten, könnte man übersetzen, nach dem Alten Testament mit vier Dingen zu tun hat. Es signalisiert, das haben wir schon gesagt, das Kommen Gottes in die Welt. Es signalisiert das eschatologische Gericht, es zeigt an, dass das Gottesvolk gesammelt werden soll und dass es eine endzeitliche Schlacht geben wird, die Endschlacht zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Und voilà, das ist ja genau, worum die Offenbarung sich dreht. Der Herr wird angekündigt und am Ende kommt er und entfaltet seine Herrlichkeit und sein Reich stufenweise. Jetzt sind wir also bei der siebten Posaune. Und bei der siebten Posaune wird uns geschildert, wie Jesus seine Regentschaft im Himmel antritt. Unser Text ist der Form nach eine Doxologie, also das feierliche Rühmen, oft am Ende eines Gebets, der Herrlichkeit Gottes. Und wenn Sie Offenbarung so ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass erstaunlicherweise für den einen oder anderen gerade diese Doxologien vermehrt, gehäuft, vielfach in der Offenbarung vorkommen. Ja, warum denn das? Warum gibt es gerade in diesen schwierigen Zeiten so viel zu loben, so viel Gott zu ehren? Ganz einfach, weil die Offenbarung ja im Fokus nicht die antichristliche Zeit hat, nicht die Hure Babylon, nicht die Gerichte, nicht die apokalyptischen Zustände, sondern das Kommen des Herrn und die endgültige Überwindung des Bösen. Und deswegen wird Gott geehrt, gelobt. Deswegen gibt es so viele Doxologien. Und so haben wir hier in unserem Text eigentlich eine doppelte Doxologie. Der siebte Engel posaunt, trompetet. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendeinen Trompeten lasse. Ich habe Stücke im Internet mir angehört. Ben-Hur ist wieder auferstanden bei mir am PC, ja, und wunderbar beim Wagenrennen und so. Aber irgendwie hat alles nicht gepasst. Aber Sie müssen sich vorstellen, der Engel posaunt, wunderbar, majestätisch, kraftvoll. Da schläft keiner mehr. Und dann? Was geschieht dann? Dann gibt es eine doppelte Doxologie. Phonai Megalai, laute Stimmen, das heißt, das sind Stimmen mit Autorität. Manche schreien ja, weil sie sich sonst nicht Gehör verschaffen können. Man sagt, wer es nötig hat, laut zu werden, der hat nichts zu sagen oder hat nicht die entsprechende Autorität. Aber hier sind es laute Stimmen, göttliche Stimmen mit Autorität. Und schauen Sie sich mit mir noch einmal in Vers 15 die erste Doxologie an. Sie ist relativ kurz. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und kaum ist die erste Doxologie zu Ende, kommt schon die zweite, diesmal von den Thronältesten, die man schon beim Throngesicht in Offenbarung 4 und 5 als Majestäten im Himmelsreich beachtet haben. Da heißt es in Vers 16, und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, jetzt passen Sie mal auf, der du bist und der du warst. Und wenn Sie die Offenbarung ein bisschen kennen und den Hebräerbrief, wissen Sie, dass ja eigentlich jetzt ein Teil fehlt. Der da war, der da ist und der da kommt. Aber das muss jetzt ja nicht gesagt werden, denn er kommt ja gerade. Das heißt ja nur, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und Herrschaft. Da wird gejubelt. Endlich ist dieser Wahnsinn vorbei. Endlich macht der Herr einen Schlussstrich. Es ist zwar nur der Auftakt, aber es beginnt endlich. Haben Sie die Bilder 1989 noch im Auge und die Stimmen im Ohr beim Sturz dieses Diktators in Rumänien, Ceausescus und seiner Frau? Der bis zum Ende in seinem Wahnsinn nicht glauben wollte, dass es für ihn vorbei ist. Was haben die Menschen gefeiert, gejubelt. War allerdings dann danach auch für viele eine Enttäuschung, was gekommen ist. Aber hier werden die Menschen nicht enttäuscht werden. Endlich, großer Jubel im Himmel, endlich hast du deine Macht und deine Herrschaft angetreten. Und jeder, der jetzt ein bisschen mitdenkt, sagt, das stimmt doch irgendwas nicht. Jesus tritt erst zur Zeit der siebten Posaune seine Herrschaft an. Ich dachte, der regiert schon. Die gängige Schau, und die hatte ich auch viele Jahre, ist doch die, dass Jesus, der ewige Gottessohn, in diese Welt gekommen ist, um die Welt durch Kreuz und Auferstehung zu erlösen. Und dass er dann vom Vater bestätigt wurde, in einem Triumphzug durch das ganze All geführt wurde, im Thronhimmel angekommen ist, vom Vater empfangen wurde, mit den Worten des 110. Psalms, du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks, setze dich zu meiner Rechten und dort regiert er. Doch schon, oder? Ja und nein. Wir müssen lernen, dass die Dinge auch im Reich Gottes sich evolutionär entfalten. Dass die Dinge nicht auf einmal kommen, das hat einen pädagogischen Hintergrund. Gott will ja was erreichen. Er sitzt zur Rechten Gottes, aber seine Regentschaft tritt er erst in der Endzeit, zunächst zur Zeit der siebten Posaune im Himmel an, Mitte der Jahrwoche, und dann kommt er sichtbar mit seiner Gemeinde am Ende der Jahrwoche und tritt seine Regentschaft auch auf Erden an. Er entfaltet seine Herrschaft stufenweise nach dem Plan Gottes. Muss er nur mal nachdenken. Wenn Jesus wirklich schon diese Welt im letzten Sinn beherrschen würde, dann wird es doch heute nicht mehr so aussehen. Noch ist ja vielfach auch das Böse im Regiment. Ich habe schon angedeutet, warum stufenweise und nicht einmal. Es wäre doch Gott ein Kleines, den Himmel aufzureißen, was er einmal ja auch tun wird. Und alle Menschen müssten erkennen, A, es ist ein Gott und B, er ist der Herr. Ende jeder Diskussion. Warum macht Gott das eigentlich nicht? Warum macht Gott sich so klein in dieser Welt? Warum macht Gott sich so klein, dass er sich fast versteckt? Er macht sich so klein, dass er ein Kind ist in einer Krippe mit Windeln. Man kann ihn übersehen. Es geht darum, dass Jesus nicht seine Macht heute demonstrieren will. Das wird er noch tun. Sondern dass Jesus glaubend an die Herzen herankommt, ohne diesen äußeren Druck und Zwang, ich bin, der ich bin. Wenn Jesus erscheint, welche Wahl hätte ein Mensch? Aber es wird der Zeitpunkt kommen, die Offenbarung schildert in uns, wo die Himmel sich aufreißen werden. Und dann sagen die, die auf der falschen Spur waren, ihr Berge fallt auf uns und verbergt uns vor dem, der im Begriff steht, zu kommen. So groß ist ihre Angst. Jesus entfaltet seine Herrschaft stufenweise. Und es verwirklicht sich hier, jedenfalls was Jesus betrifft, den kommenden Allherrn und Satan, seinen großen Gegenspieler, ein Wort des Herrn, das der Apostelschüler Lukas in Lukas 14, Vers 11 so überliefert hat. Ein sehr bekanntes Wort. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das gilt auch für uns. Und zwar Schritt für Schritt, Step by Step. Und wenn wir ganz kurz den Weg Jesu anschauen, müssen wir sagen, er hat ja freiwillig die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er wurde Mensch, nachdem er Bundesgott Israels war, die Welt ins Dasein gerufen hat. Er stieg herab in das einfache Dasein seines Handwerkersohnes mit dem Verdacht, er wäre in Sünden, in Hurerei geboren worden. Sie kennen die ganzen Schilderungen auch der Evangelien. Er stieg weiter herab, freiwillig, jetzt reicht mir ja das Pult gar nicht mehr, ich bin schon zu tief gekommen, jetzt muss ich ein bisschen daneben gehen. Er stieg ans Kreuz herab, das war eine weitere Erniedrigungsstufe und dann ins Totenreich. Alles freiwillig, der Vater hat ihn nicht gezwungen. Aber so schildert es uns dann der Christushymnus in Philipper 2, 5 folgende. Der Vater hat ihn dann erhöht. Lesen Sie mal diesen Text unter diesem Aspekt. Er hat sich erniedrigt, freiwillig. Und Gott hat ihn erhöht. Und nun sitzt er zur Rechten der himmlischen Majestät. Den umgekehrten Weg, jetzt gehen wir mal auf die linke Seite, bei Ihnen die rechte Seite, ging der Teufel. Er wollte sich dem Höchsten gleich machen und wird nun Step by Step erniedrigt werden. Hat die Schlüssel des Todes schon verloren. Er wird in der Endzeit das Zutrittsrecht im Himmel verlieren. Gerade das nächste Kapitel schildert uns das in der Offenbarung. Und er wird dann gebunden werden im Abyssos für 1000 Jahre und zuletzt im Feuersee landen. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Teufel ist stolz. Und deswegen erleben wir auch in der letzten Generation, ehe Jesus wiederkommt, die Kulmination des teuflischen Wesens in einer dämonisierten Endzeitmenschheit. Stolz, erhaben über frühere Generationen, weit überlegen, denkt sie, nicht zuletzt wegen der Technik und der Wissenschaft. Vor einigen Wochen habe ich das, ich kannte das vorher nicht, man könnte es fast sagen, Glaubensbekenntnis des Materialismus gelesen, das die SED bei irgendeinem Parteitag von irgendjemandem vorlesen lassen hat. Das will ich Ihnen einmal gerade wiedergeben. Gleichsam ein Antiprogramm zur Bibel. Ich glaube an den Menschen, den Allmächtigen, Schöpfer aller Werte und an die Technik, die alles beherrscht, die empfangen ist vom menschlichen Geist, geboren von der Wissenschaft, gelitten unter der Rückständigkeit, auferstanden in unserer Zeit, zum höchsten Wert erhoben, sodass sie einst richten wird die lebendigen und die toten Völker. Ich glaube an den guten Geist im Menschen, an die herrschende Klasse, die Gemeinschaft der Menschen, die guten Willen sind, an ein besseres Leben, eine herrliche Zukunft und den ewigen Bestand der Materie. Denn die Menschen, sagt Paulus, werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig. Der Machbarkeitswahn, der endzeitliche Turmbau zu Babel ist in vollem Gang. Es ist die Weisheit Salomos, die uns in Sprüche 31 sagt, eine Generation, die dem Vater flucht und die Mutter nicht segnet. Eine Generation, die in ihren Augen rein ist und doch nicht gewaschen von ihrem Unflat. Eine Generation, wie hochmütig ihre Augen und überheblich ihre Wimpern. Eine Generation, deren Zähne Schwerter sind und Messer ihr Gebiss, um wegzufressen die Elenden. Fragen Sie die Millionen abgetriebenen Kinder. Fragen Sie die Werkbänke und der Sklavenmarkt für die westliche Welt sind. Fragen Sie die Opfer dieses Sozialdarwinismus. So sieht es heute aus. Um wegzufressen die Elenden von der Erde und die Armen weg aus der Mitte der Menschheit. Und verstehen den Ruf, wann endlich, Herr, machst du Schluss? Da kommt, bei der siebten Posaune tritt er an. Schon Daniel sagt es in Daniel 7, dass er Messias, Sohn Gottes, eine ewige Herrschaft empfangen wird aus der Hand des Alten an Tagen. Und wir dürfen dabei sein. Wir haben in Kapitel 10, Vers 7, weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, ja schon beachtet, dass zur Zeit der siebten Posaune, also wenn Jesus im Himmel die Herrschaft antritt, die Gemeinde, das Geheimnis Gottes vollendet ist. Da werden wir, wie es der Kolosserbrief sagt, mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Nun schildert uns Offenbarung 11, 15 bis 19 diesen Posaunenstoß, die Doxologien, den Lobpreis, die Huldigung für den neuen Herrscher. Und das hatte im Altertum auch eine bestimmte Bedeutung. Im Römischen Reich und überhaupt im Altertum, da war es Evangelium, erstens, wenn der neue Herrscher, der Thronfolger geboren wurde, das wurde gefeiert. Und zweitens wurde gefeiert, wenn er seine Regentschaft angetreten hat. Genauso ist es hier bei Jesus. Bei der Geburt Jesu ist plötzlich ein Lobgesang, eine Feier. Lukas 2 sagt uns in Vers 11, denn euch ist heute der Heiland, griechisch Soter, der Retter. Das war ja eigentlich dem Anspruch nach der Kaiser in Rom. Euch ist der wahre Heiland, der wahre Retter, der wahre Soter geboren. Welcher ist Christus, der Kyrios, der Herr in der Stadt Davids? Das ist frohe Botschaft, das ist Evangelium. Und alsbald, Vers 13, war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da haben wir also zur Zeit, weiß nicht, war es 4, 3, 2 vor Christus oder gab es wirklich das Jahr 0, das es natürlich rechnerisch nicht geben konnte. Es ist immer noch ein bisschen ein Rätsel, wann Jesus nun geboren ist. Das ist auch gar nicht so wichtig. Er ist geboren, das ist das Entscheidende. Und da wird proklamiert, der neue Weltenherr ist zur Welt gekommen. Die Engel loben. Und auf dem Thron in Rom sitzt der, der für sich in Anspruch nimmt, göttlich zu sein, Sohn Gottes zu sein, Soter und Kyrios, also Retter und Heiland zu sein und Herr. Das war eine Gegenproklamation inmitten des Reiches der Finsternis. Um einmal einen Eindruck zu bekommen, wie die Göttlichkeit des Kaisers als Klammer im Imperium Romanum auch mitgefeiert wurde, habe ich uns einmal ein bisschen was zusammengestellt von einer großen Feier der sogenannten Saturnalien. Da heißt es, es ist das glänzendste Fest des Jahres, also wir sind jetzt in Rom, vielleicht im Jahr 80, 90, zu Ehren der Sonne und des Sonnengottes. Die dunkelsten Tage des Jahres gehen zu Ende. Jetzt werden die Tage wieder länger. Der Sonnengott hat Macht über die Finsternis gewonnen. Die Neugeburt und der Aufstieg der Sonne wird im ganzen Römischen Reich gefeiert, besonders aber hier in Rom, wo der Kaiser als der Sohn der Sonne auf dem Thron sitzt, Sol Invictus, der unbesiegbare Sohn Gottes. Und alles war geschmückt, die Straßen und die Plätze, in allen Tempeln waren Kaiserbilder und die große Feier jedenfalls, nachdem es gebaut wurde, fand dann mit 80.000 Ehrengästen im Kolosseum statt. Sie huldigten alle dem Pontifex Maximus. Sie huldigten alle dem Stellvertreter Gottes. Posaunen erschallen. Er wird eingeführt, hereingetragen. auf seinem tragbaren Thron. Und in einem brausenden Jubelruf heißt es: Salve Imperator, salve Sol Invictus, heil dir Kaiser, heil dir du unbesiegbare Sonne. Lichterprozession, große Feier. Und da ist die Gegenproklamation des wahren Allherrn, des wahren Sohn Gottes, des wahren Lichtes Gottes, Sohn, in einem unscheinbaren Stall in Bethlehem. Aber am Ende der Tage, da wird sich zeigen, wer wirklich zu Recht der Herrscher ist. Wenn der Vater, wenn Gott seinen Sohn auf den Thron des Universums setzt, zur Zeit des siebten Posaune. Und natürlich, wir haben gesagt, im Altertum wurde geblasen und wurde gefeiert und proklamiert bei der Geburt und bei der Thronbesteigung. Und so lesen wir auch bei der Thronbesteigung. Laute Stimme, es ist das Reich, eigentlich ist Einzahl Basileia tu Kosmu, es ist das Reich des Kosmos gekommen, das eine große Gottesreich, das ewig bestehen wird. Unseres Herrn und seines Christus, er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Evangelium. Die Evangelion, das war eigentlich ursprünglich der Lohn, den der Überbringer einer guten Nachricht bekommen hat. Später war es die Nachricht vom Sieg, aber Evangelium bedeutete auch der Anspruch des Siegers auf die Herrschaft über die Bürger. Das heißt, vom damaligen Sprachgebrauch her, Evangeliumsverkündigung ist nicht nur, dass man sagt, der neue Weltenherr ist geboren, der neue Weltenherr ist zur Rechten der himmlischen Majestät, sondern Evangeliumsverkündigung damals und die ganze Zeit hindurch und auch heute bedeutet, es ist auch der Anspruch des neuen Herrn über dich und über dein Leben. Es ist eine Proklamation. Also er tritt seine Herrschaft im Himmel an. Was geschieht dann? Na, wir müssen nur mal ein bisschen in die Geschichte schauen. Was geschieht eigentlich, wenn ein Unrechtsregime beseitigt wird, eine Diktatur, unter dem abertausende Menschen gelitten haben, wenn es durch eine gerechte, rechtmäßige Regierung ersetzt wird. Nehmen wir nur mal die jüngere deutsche Geschichte. Als Deutschland befreit wurde von der Nazi-Diktatur, da gab es natürlich dann anschließend Gericht über die Nazi-Verbrecher. Es gab Strafprozesse, es gab umgekehrt Rehabilitierung derer, die zu Unrecht inhaftiert und gefoltert wurden, soweit sie überhaupt überlebt haben. Es gab Wiedergutmachung. Es gab eine neue Regierungsmannschaft, einen neuen Regierungssitz und es wurde neu aufgebaut. Und voilà, genau das lesen wir in der Offenbarung. Es gibt Gericht über die, die der alten Herrschaft gedient haben. Es gibt Wiedergutmachung durch Auferstehung und andere Dinge, Eingang ins Reich Gottes. Es gibt eine neue Regierungsmannschaft und es wird neu aufgebaut. Genau so läuft es ab. Dieser große Schrei durchzieht bis heute noch die Welt. Wann endlich, Herr? Wie lange noch? Der Schrei nach Erlösung und Herrschaftswechsel, der bewusst oder unbewusst in der ganzen Welt ist, weil alle spüren, das kann es doch nicht gewesen sein. Spüren Sie es? Das kann es doch nicht gewesen sein. Ein tiefes Sehen, das Gott selbst in die menschlichen Herzen gelegt hat. Ich war ja letzte Woche im Niger. Und Sie können sich das Elend, am Freitag haben wir ein bisschen mit Bildern davon berichtet, Sie können sich das Elend nicht vorstellen. Das zweitärmste Land der Welt. Und in einem normalen Jahr, also ohne besondere Dürre und andere Katastrophen, sterben 600.000 Menschen, 600.000 Kinder jedes Jahr an Unterernährung. Den Folgen. Wir waren dann auch in der Klinik, die Humedica dort betreibt. Und das ist schon eine Herausforderung an sich, wenn die Mütter zum Teil 70, 80 Kilometer mit schwerkranken Kindern da vor dem Zaun der Klinik stehen. Man kann gar nicht alle reinlassen, man kann auch gar nicht alle behandeln. Man muss eine Auswahl treffen. Und wenn die Mütter dann hilfesuchend an dieses Krankenhaus kommen und an wenigen geholfen werden kann. Und sie erzählten uns, diese Missionare und Mitarbeiter, die meinen hohen Respekt auch haben, denn da können Sie nicht um 4 oder um 5 den Hammer fallen lassen. Da geht es nicht, dass Sie irgendein Schreiben nicht fertig gekriegt haben oder irgendeine Predigt oder irgendwas anderes. Da ist ein Mensch, der stirbt vielleicht. Aber irgendwann können die natürlich auch nicht mehr. Logisch. Und Sie haben uns erzählt von einer Frau, um nur ein Beispiel zu nennen. Sie hatte 10 Kinder, das heißt, mit dem 10. schwer krank kam sie zur Klinik und die anderen 9 waren alle schon gestorben. Sie selber war unterernährt, das Baby war unterernährt. Und weil alle 9 Kinder gestorben sind, sie kam von weiter entfernt per Buschtaxi, das dauert also ein paar Tage, sehr beschwerlich, war sie in ihrem Dorf auch völlig verstoßen. Sie galt als verflucht. Kein Mensch hat seit Jahren mit ihr gesprochen. Sie war eine Aussätzige, eine Ausgestoßene. Und ihr war klar, jetzt kommt das 10. Kind, das wird auch sterben. Und das starb auch einige Tage später, trotz aller Bemühungen. Und dann haben diese schwedische Verwaltungsleiterin und ihr Mann und auch die Ärzte und die anderen, die haben sich so aufopferungsvoll um diese Frau und das Kind gekümmert. Und als er gestorben ist, haben sie geweint, haben sie in den Arm genommen, haben sich zu ihr gesetzt. Und die Frau, die konnte das nicht fassen, dass Menschen gibt, die an ihr interessiert sind. Kein Mensch hat von ihr Notiz genommen, kein Mensch wollte mit ihr was zu tun haben. Sie konnten nicht helfen dem Kind, aber sie konnten ihr die Liebe Christi zeigen. Und dass die Frau dann offen war, wenn die was vom Evangelium gesagt hat, können Sie sich ausrechnen. Wann endlich? Wie lange noch? Endlich bläst der Engel. Endlich beginnt nach so vielen Jahrtausenden der Schreckensherrschaft mit unendlichem Leid von Tränen die gerechte Herrschaft Gottes. Wir danken dir, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrscht. Damit haben wir so ein bisschen beleuchtet, so in groben Zügen, was so von der Bibel her geschehen wird. Ich meine, die 7. Posaune, das ist ein ungeheuer gedrängtes Geschehen. Die Mitte der Jahrwoche ist menschlich gesprochen überfrachtet von Ereignissen. Aber jetzt wollen wir uns im 2. Teil noch fragen, was bedeutet das eigentlich für uns? Und die Antwort, die mir geworden ist, ist, wir ehren bereits heute den Kommenden. Die Engel loben ihn, die Ältesten preisen ihn, aber wir wissen doch bereits, dass er der Kommende ist. Wir dürfen ihn doch heute schon ehren, wir dürfen auf diese Zukunft hinleben. Das muss doch Konsequenzen haben, dass wir das wissen, dass diese Welt, so wie wir sie kennen, bald zu Ende ist und eine neue, eine Welt der Gerechtigkeit des Messias einziehen wird. Das muss doch Konsequenzen haben. Ich kann doch nicht einfach so weiterleben wie bisher, wo ich das noch gar nicht gewusst habe. Ich glaube doch, ich sehne doch herbei diese neue Herrschaft. Das muss doch Konsequenzen haben. Und zwar nicht dergestalt, wie manche, ich bleibe mal in der Nazi-Zeit, dann gemerkt haben, jetzt geht es zu Ende und sie haben sich eben präpariert, um nach einem verlorenen Krieg dann plötzlich die braune Jacke auszuziehen und die rote, schwarze und grüne oder was immer es sein mag, anzuziehen. Das heißt, sie haben nach dem Krieg sehr schnell ihr Fähnchen nach dem Wind gehängt. Sie kennen ja vielleicht die Geschichte meines berühmten Mitbürgers aus Ulm, Albert Einstein. Er ist in Ulm geboren. Sie sehen schon, Ulm ist ein besonderer Ort, ja. Und Albert Einstein musste ja dann, nachdem er am Max-Planck-Institut in Berlin war, Anfang der 30er Jahre auch Deutschland verlassen. Herrschaft der Nazis. Und er ging nach USA, Princeton und so weiter. Jedenfalls nach dem Krieg haben sie ihm dann angeboten, nachdem vor dem Krieg und vor der Nazi-Zeit schon eine Straße in Ulm nach ihm benannt war, hat ihm die Stadt Ulm nach der braunen Diktatur wieder angeboten, die Bahnhofstraße umzuwidmen in die Albert-Einstein-Straße. Antwort von Albert Einstein aus USA, er schlägt vor, sie sollen sie doch lieber Windfähnchenstraße nennen. Ja, manche sind Windfähnchen. Also man hängt sein Fähnchen nach dem Wind, es kommt ja jetzt anders, da muss ich rechtzeitig umsatteln. Aber das ist doch nicht, und ich hoffe, das ist nicht unsere Motivation, sondern wir sind ja Überzeugungstäter, wir sind ja bewusst Christen. Wir wollen ja bewusst den ehren und dem dienen, der Kommende ist. Es ist Hochverrat an der Sache Jesu, jetzt in dieser Welt einfach so mitzumachen. Es ist Kollaboration mit dem Feind. Wer leben will, wie die Welt lebt, hat nicht verstanden, dass er damit den Kommenden verunehrt. Esau verachtete sein Erstgeburtsrecht. Und noch bis heute gibt es viele, auch in Israel, die sagen, warum lässt uns die Welt nicht in Ruhe? Warum können wir nicht sein wie alle anderen Völker? Antwort, weil ihr nicht seid wie alle anderen Völker, sondern das auserwählte Volk. Wer leben will, wie die Welt lebt, der verachtet seine Auserwählung, seine Gotteskindschaft, sein Erstgeburtsrecht. Also wir dürfen positiv auch Konsequenzen ziehen. Erstens, wir dürfen nicht mitmachen in dieser Welt einfach so und für die Zukunft leben. Und zweitens, wir warten natürlich sehnsüchtig auf die Befreiung. Er macht nicht mit. Man macht nicht alles mit. Natürlich gibt es Dinge, da sind wir ins System gebunden. Wir müssen arbeiten gehen und all die Sachen, das ist klar. Aber Sie wissen schon, es gibt Dinge, da hat ein Christ nicht mitzumachen. Und gerade am Mittwoch, manche von Ihnen waren da, hatten wir ja diesen eindrücklichen Bericht dieses Holocaust-Überlebenden, der dann auch auf der Exodus war, Michael Stolowitzki, und den eine Katholikin, ich weiß jetzt nur noch den Vornamen, Gertruda hieß die, ja, gerettet hat, unter Einsatz ihres Lebens. Die hat nicht mitgemacht. Das war ja in Polen sogar Gesetz, die Juden auszuliefern. Und es war eine schlimme Straftat, was sie getan hat. Die hat aber nicht mitgemacht als Katholikin. Die wusste etwas, dass sie einem anderen dient und dass sie in dieser Welt nicht einfach so mitmachen kann und irgendwie nur ihren Vorteil sucht. Und so hat sie ihr Leben riskiert, hat Juden geholfen, hat diesen Jungen als ihr eigenen aufgegeben. Man kann nicht einfach so mitmachen. Man kann nicht einfach so weitermachen. Das muss Konsequenzen haben. Er ist der Kommende. Und wir warten. Wir warten nicht auf die Hure, wir warten nicht, ich meine die Hure Babylon, wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten auf unseren Herrn. Wann endlich? Und wir sind viel zu subjektiv und zu ich-bezogen. Da geht es uns nicht gut. Dann soll der Herr schnell kommen und die Sache beenden. Wir haben keine Lust mehr, dann soll der Herr kommen und die Sache beenden. Uns geht's gut, ja, dann kann es noch lange dauern. Schauen Sie doch mal in die Welt, dieses Elend, diese Not, diese Katastrophen. Schauen Sie in die Totenreiche, kennen wir nicht, aber können wir nicht. Aber es ist zum Verrücktwerden. Herr, komm endlich bald und mach dieser Sache ein Ende. Ehren und loben bereits heute den Kommenden. Ehren nicht nur mit Worten. Obwohl Gott loben eines der wichtigsten Dinge ist. Martin Luther, unser Bruder und der Reformator, sagt, wir können gegen Gott kein größeres noch besseres Werk tun, noch einen edleren Gottesdienst erzeigen, als ihm danken. Aber loben und danken ist das eine. Wir ehren den Kommenden durch Gehorsam. Durch Gehorsam. Es gilt auch, was der bekannte Evangelist Wilhelm Busch einmal vor Tausenden sagte in der Westfalenhalle, als sie nach seiner Predigt begeistert Beifall geklatscht haben. Und da ging Wilhelm Busch wieder ans Mikrofon und sagte, tun Sie, was ich gesagt habe, dann können Sie klatschen. Tun Sie, was ich gesagt habe, dann können Sie klatschen. Es ist schön, Gott zu loben und zu preisen. Es ist nicht schön, Gott zu loben und zu preisen und ihm in zentralen Punkten nicht zu gehorchen. Das wäre so ähnlich, wie wenn Sie einen Arzt in den hellsten Tönen loben und anschließend beachten Sie seinen Therapievorschlag nicht. Machen, was Sie wollen, nehmen die Arznei nicht, lassen Sie ihn nicht operieren oder was immer der Arzt empfiehlt. Aber das ist doch Quatsch. Du hast mir doch gerade erzählt, wie toll dieser Arzt ist und wie wunderbar und was er dir alles vorschlägt. Und du machst aber überhaupt nicht, was er sagt. Das ist unglaubwürdig. Es ist unglaubwürdig. Wir haben alle ein bisschen diese Differenz in unserem Leben, ganz lässt sich nicht ausstehen, aber es ist unglaubwürdig, nur zu loben, zu preisen, Chorisse zu singen, Danklieder, das soll sein, bitte nicht falsch verstehen, aber in zentralen Dingen ungehorsam zu sein. Das verunehrt unseren Herrn. Ideal ist es, zu loben, zu preisen und zu gehorchen. In Matthäus 21, wenn Sie wollen, können Sie es mit aufschlagen, Vers 28, erzählt der Herr der Gemeinde in einer Gleichnisrede, um etwas zu verdeutlichen, was mit unserem Thema zu tun hat. Was meint ihr aber, sagt er, es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja Herr, und ging nicht hin. Und fragt Jesus, wer von beiden hat des Vaters Willen getan und ihn damit ja geehrt. Vor der restlichen Hausmannschaft und auch in den Augen des Vaters. Und die Antwort ist klar. Sie sagen natürlich der Erste. Der war zwar zunächst bockig, aber dann ist er in sich gegangen und hat das getan, was der Vater will. Es ehrt Gott zu gehorchen. Es ehrt Gott, in den Weinberg Gottes zu gehen. Das dürfen wir auf heute übertragen. Der Weinberg Gottes, das ist die Arbeit Gottes heute. Und Gehorsam und Ehren des Kommenden hat es damit zu tun, im Gehorsam mitzubauen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in die uns der Herr gestellt hat. Man kann tausend Gründe anbringen, warum man nicht in diesen Weinberg soll. Tausend Gründe. Aber es ehrt der schlichte Gehorsam, ohne theologisches Wenn und Aber. Es ehrt Gott. Das ist ein Riesenthema, Gehorsam und Gott ehren. Aber wir wollen uns einmal zum Schluss auf diesen einen Punkt fokussieren, auf den Gehorsam im Dienst im neutestamentlichen Tempel Gottes. Das ist die Gemeinde. Nicht jeder kann sich engagiert einbringen, hat nicht die Kräfte dazu. Vielleicht altersbedingt, aus anderen Gründen. Aber alle können mitarbeiten und mitdienen. Alle können sagen, ich bin bewusst an diese Arbeit gestellt und ich ehre meinen Herrn damit, indem ich das tue, was er sagt. Ich will nur mal einen Punkt herausgreifen, wenn es manchmal so heißt, ich kann nur noch beten. Das ist ein ganz wertvoller Dienst. Und ich habe schon öfters gesagt, und ich glaube das auch, dass so manche Oma und Opa in der letzten Reihe, nur das sind nun gerade nicht die Opas und Omas heute, aber sonst manchmal, dass so mancher Opa und Oma in der letzten Reihe die ganze Gemeinde durchtricht und durchbetet, samt derer, die Gemeinde leiten. Ein wichtiger Dienst. Gehorsam. Es ist nicht damit getan, dass wir alles bejahen, alles glaubend ergreifen, Gott im Gebet danken, in Liedern loben, sondern wir ehren den, der die sichtbare Regentschaft zur Zeit der siebten Posaune im Himmel antritt, bereits heute dadurch, dass sie uns an sein Werk stellen lassen. Und das hat noch eine andere Komponente. Wir stellen uns zu dem, was in dieser Welt das Werk Gottes ist, aber so verachtet ist. Damit stellen wir uns an die Seite dessen, was Gott wichtig ist. Wir tragen, weil wir zu dieser Gemeinde mit all ihren Schwachheiten und allen Unzulänglichkeiten und Fehlern und gucken Sie nur noch mich an. Solche Vögel sind in der Gemeinde. Gucken Sie sich um. Gucken Sie in den Spiegel. Da kannst du manchmal verrückt werden. Aber das ehrt Gott. Es ist sein Werk in dieser Welt. Es ist sein Weinberg, die Vollendung und die Zubereitung der Gemeinde. Dass wir trotz aller Schwierigkeiten, trotz allem, was in der Gemeinde auch ist, treu dranbleiben. Das ehrt Gott, das ehrt den Kommenden. Ich mache nicht drüben mit, ich mache hier mit, in der Sache des Herrn. Die ist ihm wichtig und da hat er mich hingestellt. Man kann ja sagen, was kann ich schon tun, was kann ich schon bringen? Aber schauen Sie mal, allein dieser Aspekt, ich denke an unsere zwei kleinen Kinder, manchmal gibt es ja so Gartenarbeiten, so viel haben wir ja nicht an Garten, aber manchmal gibt es Gartenarbeiten und manchmal, nicht immer, sind sie mit großer Begeisterung dabei. Da wird also der Plastiktraktor rausgeholt, also der zum Treten und so. Und naja, also das Blätter zusammenfegen und das Blätter aufladen, das klappt und es klappt nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn sie nicht dabei wären, wäre ich schneller und hätte weniger Arbeit. Aber es ist doch schön, es freut meine Frau und mich, wenn die Kleinen so mit Engagement dabei sind. Also selbst, ich sag mal, selbst wenn gar nichts zustande kommt, freut es unseren himmlischen Vater, uns so zu sehen, engagiert zu sein in seiner Sache. Und wir können überzeugt sein, dass dann auch was rauskommt, weil Gott die Seinen beschenken will. Dietrich Bonhoeffer sagt, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. So sind wir berufen, im Gehorsam den zu ehren, der heute seinen Weinberg bestellen will, zur Mitarbeit. Und da haben wir es auf der La Höhe gut. Ach, wir haben so viel Möglichkeiten. Wir haben nicht nur eine Gemeinde, da gibt es ja auch schon genug zu tun. Wir haben ihnen auch noch gleich eine ganze Konferenzstätte mit hingestellt. Da gibt es Arbeit und Mitarbeitsmöglichkeiten ohne Ende. Sie können sich austoben bis zum Umfallen. Fragen Sie nach, da sitzen schon die zwei entsprechenden Leute, die freuen sich nachher schon auf die Massen, die nach vorne stürmen und sagen, mir ist heute klar geworden, ich muss mitarbeiten. Was kann einen doch alles abhalten, im Gehorsam Gott ehrend in den Weinberg zu gehen? Man kann dadurch abgehalten werden, weil man schlicht faul und träge ist. Man kann abgehalten werden, weil man immer nur im Fragen nach Gottes Willen fürs Leben hängen bleibt und nie die Teile in Angriff nimmt, bei denen Gott schon klar gesprochen hat. Man kann abgehalten werden, weil man ständig mit anderen beschäftigt ist und so keine Zeit und keine Kraft mehr für die Sache des Herrn hat. kann abgehalten werden von der Erbärmlichkeit der Gemeinde mit all ihren menschlichen und fleischlichen Schwächen. Man kann abgehalten werden, weil man fälschlicherweise denkt, man wird nicht wirklich gebraucht. Man kann abgehalten werden, im Gehorsam Gott ehrend in den Weinberg des Herrn zu gehen, weil man sich nicht genug geehrt und hervorgehoben sieht. Und man kann abgehalten werden, weil man von den von Gott eingesetzten Leitern nicht in seine vermeintliche Traumaufgabe eingewiesen wurde. Es kann so viele Gründe geben. Wir wollen uns nicht abhalten lassen. Dort, wo der Herr uns in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde gestellt hat, dort wollen wir ihn ehren. Nicht nur mit Worten, sondern im Gehorsam zu dienen. Ich habe einmal eine chinesische Parabel gelesen. Da war es so, da waren zwei, die waren sehr arm. Aber sie wollten trotzdem eine tolle und große Hochzeitsfeier machen. Sie hatten die Idee, wir bitten unsere Hochzeitsgäste, damit wir auch genug zu trinken haben, dass jeder eine gute Flasche Wein mitbringt. Und dann wollen wir am Eingang dieses Hochzeitssaals ein großes Fass, oben natürlich mit dem Trichter aufstellen, und dann kann jeder beim Betreten des Hochzeitssaals seine Flasche Wein oben einschütten. Gute Flasche Wein. Also gut, ich weiß, Weinkenner werden jetzt sagen, naja, aber gut. Also so haben die es halt gemacht, ist ja auch nur eine Parabel. Und dann, alle sind gekommen, alle saßen schon da, und dann wurde der erste Wein ausgeschenkt. Ui, und dann ging Gesichter runter. Warum? Es war nur Wasser. War nur Wasser. Weil alle gedacht haben, auf meine Flasche kommt es ja nicht drauf an. Die eine Flasche Wasser bei dem vielen Wein, das merkt auch keiner. Und sie haben alle Wasser reingeschüttet. In Gottes großer Geschichte hat jedes Menschenleben eine Bedeutung. Ihre Mitarbeit in der Gemeinde. Das Reich Gottes ist wie eine große Hochzeit. Wir sollen unsere Flasche nicht zu Hause lassen. Wir sollen sie mitbringen. Das Wenige, das wir haben, mitbringen. Und dann wird das Gemeindeleben nicht eine Trauerfeier, sondern wirklich eine Hochzeit. Das Fest der Gemeinde. Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gaben, mein Leib und Seele und was ich habe in diesem armen Leben, damit ich's brauch zum Lobe dein, zu Nutz und Dienst des Nächsten mein, wollst mir deine Gnade geben. Also wir wollen den kommenden Ehren loben und preisen und durch konkreten Gehorsam. Und da brauchen wir natürlich nicht warten, bis die siebte Posaune erschallt. Dann sind wir schon ein Stück weit am Ziel. Herr, ich danke dir, dass du der Kommende bist und der, der die Welt zum Ziel führen wird. Komm endlich, komm bald. Amen. Wir wollen beten. Soweit Sie können, darf ich Sie bitten, sich dazu zu erheben. Ach, Herr Jesus, was sind wir froh, dass du die Geschichte und diese Welt in deiner Hand hältst. Und wenn ich jetzt letzte Woche auch zum zweiten Mal all dieses Elend und diese Not gesehen habe, wir brauchen ja gar nicht bis in den Niger gehen, wir müssen ja nur einmal Einblick bekommen in manches Haus, die Krankenhäuser, die Altenheime und all diese Dinge, da weißt du, wie viel gelitten und gestorben wird in dieser Welt, auch im Tierreich, der Natur. Wir danken dir, dass nicht eine Träne umsonst vergossen wird. Wir danken dir, dass du alle Tränen zählst, jedes Haar, das vom Haupt fällt. Und dass du einmal kommen wirst und endlich dein großes Reich aufrichten wirst und erstatten wirst. Wir danken dir, dass dieser Wahnsinn einmal ein Ende haben wird. Wir danken dir, dass du deine Herrschaft dann angetreten haben wirst. Und wir wollen uns jetzt schon zu dir bekennen. Mutig zu dir stehen, zu deiner Sache, wollen dich loben, wollen dich preisen und wollen mit allen Fehlern und Mängeln und Schwachheiten, die an uns auch noch sind, mitarbeiten. Und das mögest du uns segnen. Hab von Herzen Dank, du Herr des Weinbergs, gepriesen seist du. Amen.